Crew Horse Talk.
Im Umgang und im Reiten unnötigerweise. Pferdefreundlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, die wirklich auch die Verantwortung zu übernehmen, also für das eigene Verhalten, für das Wohl des Pferdes und das Pferd zu beschützen.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Welcome back zum zweiten Teil mit Julie von Bismarck. Hallo Julie.
Hallo.
Juli haben wir ja im ersten Teil gelernt, sorry. ich fand den ersten Teil schon super spannend, weil du ja auch diesen osteopathischen Ansatz hast. Und es geht ja um, mein Podcast geht darum, dass es den Pferden besser geht, egal ob im Umgang, in der Haltung oder in der Reitweise. Aber gerade gut gymnastiziertes Reiten ist natürlich absolut essentiell für ein gesundes Pferd. Vielleicht willst du einfach, wir fangen einfach mal an, was ist für dich gesund erhaltenes Reiten?
Also, am allerwichtigsten für gesund erhaltenes Reiten ist, dass man dem Pferd ein freundlicher, liebevoller, gelassener und sicherer Partner ist. Also sprich, dass man weiß, was man tut, dass man weiß, wie das Pferd aufgebaut ist, was sein Wesen bestimmt, was seine Besonderheiten sind und mit diesen umzugehen in der Lage ist und das nicht versucht, das Pferd in etwas anderes zu verwandeln als das, was es ist. Also jede Anwendung von, ich habe gerade nur das englische Wort, ich nenne es jetzt einfach mal Zwang, sowas wie in Rollkur oder durch jede scharfe Zäumung automatisch entstehendes, durch Schmerz gefügig machen oder eben einfach durch diese Unterwerfungsgeschichten mit, weißt du ja selber, das gibt es im Westernsport ja leider auch zu Genüge, dieses extreme Rundmachen oder extreme seitliche Abstellen, das ist für das Pferd eben absolut furchtbar. Also da kommen wir gleich nochmal drauf, aber das nur kurz dazu, gesund erhaltend kann Reiten nur dann sein, wenn es mit dem Pferd passiert und nicht der Reiter entscheidet, dass er irgendetwas möchte und das Pferd dazu genötigt wird. Sprich, das braucht Fähigkeiten, das braucht reiterliches Können, es braucht körperliche Beherrschung, es braucht auch Selbstbeherrschung, weil man eben nicht ängstlich oder unsicher oder sonst was sein darf, weil man das Pferd damit automatisch in einen Fight-or-Flight-Mode versetzt. Und insofern ist, glaube ich, Gelassenheit und Sicherheit eine sehr große Voraussetzung. Deswegen ist es so wichtig, dass es gute, alte, abgeklärte Schulpferde gibt, damit Menschen das lernen können.
Ja.
So, und dann kommen natürlich die physischen Dinge dazu, also körperlich. Dann muss sichergestellt werden, dass man eben immer zwischendurch wieder gymnastiziert. Was ich darunter verstehe, ist, das Pferd so zu arbeiten unter dem Sattel, dass es den Widerrist und den Bauch anhebt. Also wir brauchen diese Bauchmuskeln. Das sind die einzigen Muskeln im Pferdekörper, die Tragearbeit machen können, also die dafür von der Natur vorgesehen sind. Und deswegen müssen wir die engagieren beim Reiten, damit der Rücken und der Widerrist hochkommen. Weil wenn wir das nicht tun, dann der Rücken hat ja eh schon eine Tendenz, sich nach unten durchzubiegen, weil es einfach der Schwerkraft geschuldet ist, wenn man auf vier Beinen steht und der Bauch nach unten hängt. Und da sind die ganzen Organe drin, das ist natürlich gar kein Wunder. Und beim Pferd ist der Verdauungstrakt, wie wir alle wissen oder hoffentlich wissen, ja riesengroß und sehr, sehr lang. Und wenn der gefüllt ist oder eben gerade gegessen wurde und dann auch noch die ganzen Verdauungsflüssigkeiten dazukommen, sind das halt schnell mal 650 Kilo oder sowas, die dann da einfach dran ziehen. Das ist jetzt vollkommen übertrieben, aber es sind, glaube ich, so um die 200 können es werden, nicht? 200 Kilo. Und die ziehen dann von unten schon mal an der Wirbelsäule, ohne dass wir uns da drauf gesetzt haben. Das heißt, was wir machen müssen, und das macht das Pferd eben sonst, wenn es in freier Wildbahn ist und einfach frisst, macht es das von alleine, weil es dann durch diese obere und untere Verspannung, also sprich durch das Nacken-Rückenband, hat es eine eine Unterstützung im Rücken. Das ist jetzt nicht so, als würde das den Rücken oben halten, aber es ist zumindest noch eine kleine Unterstützung. Und es hat hier unten das Gegenpendant, die Linea alba, das ist die Verbindungslinie, wo die Bauchhäute zusammengewachsen sind. Und eben auch eine sehr belastbare Struktur darstellt. Und da kommt eben kein Reitergewicht dazu. Das heißt, das Pferd frisst mit nach unten gesenktem nach vorne und unten gesenktem Hals und bewegt sich dabei vorwärts und kann so ganz wunderbar alt und happy werden. Und eben in dem Moment, wo es fliehen muss oder sich umgucken muss, hat es durch dieses Nackenrückenband eine Sprungfeder. Es ist dann zurück recoiled quasi und es dann ohne Muskelkraft den Kopf ganz schnell hochkriegt. So, das ist halt super, weil es Energie spart. Gut, aber wir, wenn wir reiten wollen, müssen dafür sorgen, dass dieser sogenannte Trageapparat des Pferdes, denn das Pferd hat ja keine knöcherne Verbindung wie wir zwischen Brustkorb und Vorderbeinen, sondern es hat ja wirklich nur muskuläre und gewebliche Verbindungen da. Das heißt, es ist Absicht natürlich, weil es ein besseres
Schlüsselbein hat. Kein Schlüsselbein, ne? Das meinst du, glaube ich, oder?
Kein Schlüsselbein, aber eben auch sonst kein Gelenk. Also das nicht, das. Das mache ich damit, genau. Also keine Knochen, wo man sagt, oh, das ist aber ein, das hält. Ja? Sondern das ist wirklich alles nur Gewebe, Muskeln, Bänder, Bindegewebe, Faszien, sowas. Und diese Konstruktion ist für ein wildlebendes Pferd auch genau perfekt, weil es einfach super Stoßdämpfung ermöglicht und für so ein Fluchttier, was viel rennen muss und oder sich eben bewegt, ist es genau das Richtige. Aber diese Muskeln des Trageapparates, das klingt ja so wie, ja, ist doch super, das sind Muskeln, die können Sachen tragen. Das stimmt aber nicht, sondern die hängen tatsächlich nur den Brustkorb zwischen den Vorderbeinen auf, beziehungsweise befestigen die Vorderbeine am Brustkorb. Das sind zwei verschiedene Muskelgruppen. Vier in der ersten oder fünf in der ersten und vier in der zweiten. Also insgesamt ungefähr neun Hauptmuskeln, die das tun. Und ist durchaus nicht da lokal begrenzt, sondern da sind Muskeln dabei, die verbinden das Brustbein zum Beispiel mit dem Unterkiefer. Ja, also es ist eine direkte physische Verbindung zwischen Unterkiefer und Brustbein. Alleine das, wenn man sich das vorstellt, kann man sich ja schon mal merken, dass wenn man ein Pferd in unnatürlichen Haltungen reitet, dass dann mit diesem Muskel irgendwas passieren wird, was wahrscheinlich nicht optimal ist. Und wir haben es vorhin schon besprochen.
Kann man denn simpel gesagt, also was du ja gerade grob erklärt hast, macht mir jetzt als Westernreiter den Anschein, dass man generell, also ich finde sowieso, dass erstmal jedes Pferd vorwärts abwärts laufen muss und von hinten nach vorne durchschwingen, bevor man in Aufrichtung oder Anlehnung reitet. Ist das so ein bisschen der Ansatz, dass erstmal die Ober- und Unterlinie zusammenarbeiten und locker sind?
Genau. Also das ist sozusagen die Grundvoraussetzung und das ist auch das, wie man das erarbeitet, was ich gerade sagte mit den Bauchmuskeln. Das geht nur über reelles Vorwärts-Abwärts. Anders kriegt man dieses Engagement in dieser Muskulatur gar nicht hin. Und ich sage das ja häufig, aber ich kann es hier auch nochmal sagen, ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass vorwärts-abwärts, korrektes vorwärts-abwärts die schwierigste Lektion ist, die man reiterlich so umsetzen kann. Weil es unglaublich schwierig ist, jedenfalls bei Pferden, die das nicht von Anfang an vernünftig gelernt haben, zu erreichen, dass wirklich das Genick offen bleibt, dass die Nüstern immer der vorderste Punkt sind und nichts anderes, nicht die Stirn, nicht die Ohren, gar nichts, sondern nur die Nase. Das ist bei so vielen Pferden schon so schlecht reingeritten, weil die ja alle so aufgerollt werden, das ist so unglaublich schwer, das wieder rauszubekommen, was aber eben so wichtig ist, weil nur dann haben wir auch den Rücken wirklich offen. Dieses nach vorne unten, da sollte man sich immer daran orientieren, wie ein Pferd in freier Wildbahn oder auf der Weide grast und natürlich, wie es sich auf der Weide oder in freier Wildbahn im Schritt und im Trab vorwärts bewegt. So. Da nickt der Hals, der ist ungestört und das ist auch sehr wichtig. Das führt jetzt hier viel zu weit, aber das kann man sonst in Zusammenhänge im Pferd auch in den drei Wänden wunderbar nachlesen. Diese Zusammenhänge im natürlichen Bewegungsablauf sind so ausgeklügelt und so super, wenn man die nicht stört, um es mal ganz kurz zu sagen, dann hat man ein Pferd, was ein locker 35 Jahre lang mit der größten Freude durch die Gegend tragen wird. Aber das gelingt den meisten Reitern nicht. Und dann muss man eben auch noch, kommt noch dazu, dass die meisten Pferde es unangenehm finden, dass wir da oben drauf sitzen und dadurch natürlich automatisch erstmal den Rücken wegdrücken. Das heißt, sie dann dazu animieren, den Bauch stattdessen anzuspannen und damit den Rücken wieder uns entgegenzubringen, ist für das Pferd erstmal vollkommen wieder natürlich. Und deswegen sagte ich eingangs, ist die wichtigste Grundvoraussetzung, dass das Pferd uns vertrauen kann, sich auf uns verlassen kann und weiß, dass wir ihm nichts tun. Dass wir, wenn wir ihm was tun, dass wir ihm dann ein Leckerli geben oder es loben oder es streicheln oder es kraulen oder sonst was, aber nicht ihm Schmerzen zufügen. Und deswegen, diese ganzen Pferde, die heute in der Dressur, ich sage es jetzt einfach mal, auf Olympia, bei Olympia und so weiter, Goldmedaillen gewinnen, keines von denen läuft über den Rücken. Keins. Und das ist auch kein Wunder, weil da stecken die ganze Zeit Sporen im Bauch, da wird die ganze Zeit im Maul gezogen. Und von den Methoden, wie das da alles hindressiert wird, da müssen wir gar nicht davon reden, das wissen wir alle. Und es ist einfach gruselig. Ein Pferd, was den Rücken wegdrückt, das hat entweder kein Vertrauen in den Reiter, es hat Schmerzen oder es ist einfach grundfalsch ausgebildet worden. Und das ist aber immer, also auf einem weggedrückten Rücken zu reiten, bedeutet immer, dass das Pferd nicht lange halten wird, in Anführungsstrichen. Also das wird definitiv schaden.
Das finde ich sehr schön von dir zu hören, weil ich als Westernreiter, also unser Ansatz ist ganz klar, gerade junge Pferde lassen wir vorne ganz viel in Ruhe, wir stören sie nicht, also dass wir vorne Impulse über die Hand senden, sondern wir machen die Tür auf, lassen die Schritte auf Galopp laufen, lenken gegebenenfalls locker, machen immer wieder die Tür auf und dann möchte ich erstmal, dass die in Balance laufen, den Hals fallen lassen, durchschwingen, bevor man die mehr durchs Genick reitet oder ähnliches. Und das erarbeiten wir auch schon im Roundpen zum Beispiel, ohne alles, ohne Ausbinder, ohne Kappzaum, das kann man auch mit Kappzaum machen, aber dass das Pferd lernt, loszulassen und wenn die den Hals fallen lassen, dürfen die durchparieren und dann lassen die wirklich mental wie körperlich los, was ja ganz nah beieinander ist. Es ist mental angespannt, kann sich die Muskeln nicht entspannen, hat Schmerzen, kann sich mental nicht entspannen. Und das ist wirklich, deswegen bin ich immer erstmal vorwärts, abwärts und dann kann man Dinge tun, aber wenn das Pferd nicht gleichmäßig vorwärts, abwärts losgelassen durchschwingt, das ist aber auch sehr schwierig, muss man sagen. Das ist nicht so leicht, wie es sich anhört, ne?
Nee, sage ich ja, das ist die schwierigste Lektion, auf jeden Fall. Und auch da wird ja, also will ich euch Westernreitern nicht zu nahe treten, aber auch da kommen ja leider ein paar Methoden und Ausrüstungsgegenstände her, wo sich mir alle Nackenhaare aufstellen. Unter anderem ein Device, was ja genau dieses Bauchanheben irgendwie unterstützen soll. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese komischen Platten, die sie den Pferden unter den Bauch schnallen, wo so richtig fette Spikes drauf sind und den Pferden in den Bauch stechen, die dann dadurch dann natürlich den Bauch einziehen, weil es einfach weh tut und mega unangenehm ist. Das ist für mich auch Zwang und hat für mich am Pferd einfach überhaupt nichts zu suchen. Genauso wie übrigens Eisen auf der Pferdenase, also zum Thema Kappzaum. Wenn man sowas benutzen will, dann muss man einen finden, der ohne das auskommt, weil alles andere ist einfach absolut nicht pferdefreundlich, in meinen Augen. Mhm. Also ich mache das nicht, ich benutze das nicht. Ich finde diesen Ansatz, den du hast mit dem ohne alles im Roundpen, den finde ich gut. Mhm. Und wenn man den dann eben unterm Reiter genauso herstellen kann, ist es ja top, nicht? Genau. Aber ich finde, das Schwierige ist, das Pferd mit dem Unterschenkel so zu umfassen und so anzuregen, ohne Sporen wohlgemerkt, weil ich reite nicht mit Sporen, dass es dann wirklich die Bauchmuskeln dadurch kontrahiert und dass es das erstmal versteht. Das ist nämlich ist körperlich für den Reiter auch gar nicht so einfach. Man selber muss unglaublich gute Rumpfmuskeln haben. Man muss in der Lage sein, gleichzeitig das Gewicht aus dem Sattel zu nehmen und die Unterschenkel um das Pferd zu schließen. Und so kriegt man es dann dazu, dass es dann wirklich den Widerriss dir entgegenbringt, dass es den Rücken hochnimmt. Und dann hast du auch ein ganz anderes Reitgefühl plötzlich. Aber das muss ich dir nicht erzählen, aber so ist es. Und dieses Gefühl herzustellen und diese Bewegung ist bei vielen Pferden echt schwierig. Und wenn die lange auf der Oberlinie geritten wurden, also sprich, der Rücken trainiert wurde und nicht der Bauch, also diese durchgehängten Badewannenpferde da, die Armen, dann ist es noch viel schwerer, weil die lange Rückenmuskulatur spätestens dann schon meistens so verkürzt und so entzündet ist, so chronisch, dass es unglaublich weh tut, die zu dehnen. Und das ist aber das, was passiert, wenn der Bauch hochkommt, dann dehnt sich natürlich der Rückenmuskel, so soll es ja auch sein. Das ist aber bei vielen Pferden so schlecht geritten, dass die das dann ganz schwer haben, da wieder hinzukommen, wenn überhaupt. Manchmal ist das nicht reparabel.
Deswegen mein Appell, dieses kleinschrittige Training, also kleinschrittig trainieren und geht mal in Roundpen oder an der Longe und schaut mal, ob das Pferd anbietet, den Hals fallen zu lassen, belohnt es dann, sprich, es bekommt eine Pause und dann wird es anbieten, immer wieder runterzugehen. Dann hat man vielleicht irgendwann das Problem, dass sie zu tief gehen. Ist auch ein Problem.
Ja, gut, aber das lässt sich fixen.
Ja, Rücken, ne? Ja. Ja, ich finde es wirklich schwierig. Also ich gebe ja auch die Kurse auf Leistungssportniveau und auf Freizeitreiter. Ich bin da total offen. Ich freue mich immer, wenn die Menschen lernen wollen. Und wir reden immer davon, das Pferd vorne einrahmen, weich machen, nachgiebig machen, auflösen, dass es sich abstreckt, weil diesen Rücken hochreiten ist das Ende der Ausbildung. Und diesen Rücken hochreiten, sprich ein Pferd wirklich mit Schenkel rund zu reiten, ist wirklich ein langer Weg. Deswegen, ich finde immer, wenn das Pferd auf der geraden und gebogenen Linie mit gleichmäßiger Oberlinie und großen Schritten läuft, ist es schon gut gymnastiziert. Die meisten Pferde werden ja beim Abwenden, kommen sie hoch und machen kleine Schritte und werden fest im Rücken. Und wenn sie die Oberlinie loslassen und die Schritte groß bleiben, trotzdem, dass ich lenke, ist man ja schon mal auf einem guten Weg.
Grundsätzlich ja, genau. Aber wie gesagt, also zu lange sollte man nicht darauf verzichten, den Bauch hochzuholen, weil es wirklich so ist, dass der lange Rückenmuskel oder beziehungsweise eigentlich alle Muskeln der Oberlinie dann eine Arbeit ausführen, für die sie nicht gemacht sind. Dazu gehören auch ganz, ganz viele Muskeln des Trageapparates. Und das führt auf die Dauer leider zu irreparablen Schäden, wenn man so reitet.
Also ich sage immer, wir sind Schulterfreaks hier bei uns am Hof, weil mein Ansatz ist, wenn die Schulterblätter locker sind, die Schulter rein und raus schieben kann, sprich der Widerriss kommt hoch, kann der Rücken durchschwingen. Weil man hört ja ganz oft, dass Leute an der Hinterhand arbeiten. Aber ich sag mal, solange die Schulterblätter fest sind und blockiert sind und der Widerriss blockiert ist, sprich das Pferd kippt auf die Schulter oder bricht sogar aus, ist es ja auch schwer, in Balance zu laufen. Was sagst du dazu?
Das sehe ich genauso. Also bei mir ist auch immer zuerst die Vorhand, die ich versuche zu steuern. Also Schultern, genau wie du sagst, müssen durchlässig sein, flexibel sein und gleichzeitig muss man als Reiter in der Lage sein, die Schultern ohne die Zügel einzurahmen und die Vorhand zu wenden, was man ja über Knie und Oberschenkel eigentlich sehr gut machen kann, aber man muss es eben lernen. Ich finde diesen Ansatz von ich lehre mein Pferd Piaffe und Passage und dann habe ich plötzlich einen offenen Rücken, vollkommen unsinnig. Also ich sehe das ganz anders. Es ist ja auch leider so, also man sieht es ja überall, auch auf Social Media, da gibt es ja unglaublich irgendwie viele Trainer oder Reiter mit auch wirklich extrem vielen Followern, wirklich erschreckend, die genau das tun. Also die reiten den ganzen Tag irgendwelche versammelten Lektionen und zwar auf einem Pferd, was dann irgendwie vorne so macht und der Rücken ist dann so und dann hinten trippelt es so mit. Und das wird dann als tolle, positive Versammlung verkauft. Im Sinne von, wenn die Hinterhand runterkommt, dann kommt ja auch automatisch die Vorhand hoch. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass der Widerriss und der Bauch hochkommen. Und dann kommt die automatisch runter, die Hinterhand. Das ist eine Folge davon, dass wir die Vorhand und den Widerrissbereich und den Rücken damit frei halten und locker halten und natürlich beweglich halten, so wie das Pferd es normalerweise bewegen würde. Und den Bauch hochbekommen. In dem Moment, wo uns das gelingt, dann kommt die Hinterhand auch runter. Und man sieht es ja bei vielen Pferden heute, die dann eben da irgendwie Piaffe Passage gerade im Soll auch geritten werden, aber auch im versammelten Galopp oder so, dass da die Gruppe eigentlich die ganze Zeit der höchste Punkt ist. Und das ist natürlich einfach kein korrektes Reiten. So.
Dann, ich habe meinen Meister gemacht und tatsächlich mal ein paar Bücher gelesen. Ich bin sonst eher das Kind aus der Praxis. Was sagst du denn zum Thema Schultergürtel? Den kennen ja viele gar nicht, weil das ist ja im Endeffekt das, oder?
Was meinst du mit Schultergürtel?
Schultergürtel gibt es doch diesen Begriff in der Fachsprache beim Pferd auch, weil es halt eben keine knöcherne Verbindung gibt.
Ach so, ja, genau. Ja. Das ist ja Teil dieses, warum es so wichtig ist, dass die Schultern beweglich sind und dass man nicht versucht, das Pferd über den Zügel irgendwie zu biegen oder zu lenken, sondern dass man dieses Konstrukt, also was Schulter, großes Bein, vordere Rippen, die ersten 9 Rippen ungefähr sind da sehr wichtig. Das Brustbein, damit der Widerriss natürlich auch, weil die ersten 9 Rippen sind ja nicht nur am Brustwall verwachsen, sondern auch an den ersten 9 Brustwirbeln. Und wie wir wissen, sind die ersten 12, ungefähr 12 Brustwirbel ja noch mit quasi im Widerriss, bis er dann so ausläuft. Aber die ersten 9 auf jeden Fall. Und das, naja, manchmal sind es auch nur 7. Aber anyways, also die ersten Brustwirbel sind natürlich die, die mit ihren Dornfortsätzen den Widerriss formen. So, und deswegen ist es so unglaublich wichtig, diese vordere Brustwirbelsäule beweglich zu halten. Also das klingt jetzt so, als müsste man sie mobilisieren, das muss man nicht. Man muss dafür sorgen, dass die umgebende Muskulatur und das umgebende Gewebe locker und durchlässig bleibt.
Ja, ich spreche immer von der schweren Schulter. Also man kennt es ja, jedes Pferd hat seine gute und schlechte Seite, seine hohle Seite und Zwangsseite. Die Zwangsseite ist dann für mich immer die schwere Schulter, die mehr bewegt werden muss. Was sagst du denn zum Thema natürliche Schiefe?
Ja, die gibt's. Die gibt es und das ist, ich weiß nicht, ob man immer alles so kompliziert machen muss. Es ist einfach Teil der normalen Gymnastizierung und Ausbildung eines Pferdes, wenn man es reiten möchte, gesunderhaltend reiten möchte, dass man an dieser Schiefe auch arbeitet. Aber das kommt automatisch, wenn man, wie von uns schon besprochen, eben versucht, an dieser an der gerade Richtung, an dem Takt, an der Losgelassenheit und so weiter zu arbeiten. Für die natürliche Schiebe übrigens, kleiner Tipp, ist eine super Übung, einfach mal im Gelände oder auch nach Rennbahn oder so geradeaus Galopp zu reiten und zu versuchen, das Pferd im Galopp wirklich gerade zu halten. Also das machen ja viele Pferde, gerade wenn die ein bisschen größer galoppieren, dass sie dann anfangen, irgendwie ein bisschen schief zu werden, ein bisschen wie ein Hund zu laufen. Das ist zum Beispiel eine super Sache, damit kann man es relativ schnell korrigieren. Oder eben viele Handwechsel zu machen, achten zu reiten, also diese ganzen Dinge.
Genau, im Idealfall, gerade bei Jungpferden, wechselt die Seite ja auch. Ne? Man hat die natürliche Schiefe, ja. Die haben ihre Schokoseite. Wenn man das Pferd gut trainiert und es hat kein körperliches Defizit, wechselt die sogar regelmäßig bei den Jungen, finde ich.
Ja, das passiert. Und genauso wenn man mit den Wechseln oder so anfängt, dann geht es am Anfang in die eine Richtung super und dann plötzlich in die nicht mehr und nur noch in die andere. Also das ist natürlich ist ein lebendiger Prozess. Ja.
Was ich ganz viel sehe, was auch viel mit natürlicher Schiefe zu tun hat, also ich arbeite viel in Stellung. Das heißt, ich stelle das Pferd und hebe die Schulter, verschiebe die Schulter, komme dadurch in die Biegung. Und ich finde, man sieht ganz viel, ich weiß nicht, ob es auch beim klassischen Reiten so ist, dass die Pferde überstellt werden und aus der Balance geholt werden.
Ja.
Verstehst du? Also vielleicht willst du einmal erklären, was du damit meinst, was ich damit meine. Also
was du damit meinst, ich glaube, du meinst genau das Gleiche, was ich damit meine. Nämlich, dass wenn man ein Pferd überstellt, also wenn man es unnötig doll abstellt, auf den Kopf einwirkt und den zur Seite bringt, dann kann das Pferd natürlich nicht mehr balanciert laufen, weil der Hals ist für das Pferd das wichtigste Balanceinstrument, was es hat. Deswegen sage ich immer, man darf auf den Kopf und den Hals möglichst nicht einwirken. Die Haltung des Halses und die gerade Richtung des Pferdes soll sich aus dem Körper ergeben, nicht aus dem Hals und aus dem Kopf. Das kommt als Letztes. Und die kommt auch automatisch richtig, wenn man das andere richtig macht. Und wenn man nun überstellt, dann nimmt man dem Pferd, also das ist auch eine Zwangsmaßnahme übrigens, das wird angewendet, auch um Pferde zu brechen und zu unterwerfen, weil es für das Pferd so schlimm ist, weil es eben nicht mehr geradeaus laufen kann. Es kann nicht mehr gucken, es kann nicht mehr sich in seinem natürlichen Bewegungsablauf geradeaus fortbewegen. Und man darf nicht vergessen, der Körper folgt immer dem Kopf. Und das ist beim Pferd sogar so, übrigens beim Menschen auch, dass sogar der Unterkiefer ist, der die Bewegung einleitet. Das heißt, es reicht eigentlich schon, wenn man dem Pferd die Nase zuschnürt, sodass es den Unterkiefer nicht mehr frei bewegen kann, um die Bewegung einzuschränken. Das gilt übrigens auch für das reelle Vorwärts-Abwärts, weil wenn man den zuschnürt, wenn das Pferd die Nase nach vorne unten nimmt, dann geht der Unterkiefer nach vorne. Wenn man diese Bewegung unterbindet, da auch schon wieder Spannung drin. So, aber eben auch nach rechts und links zum Einleiten der Bewegung. Es gibt ganz viele Trainer, die gerade wieder gruselige Videos gesehen, die diese armen Tiere wirklich richtig massiv überstellen und dann so reiten, also im Schritt und im Trab zumindest, und dann von ihren begeisterten, ich nenne das jetzt mal Sektenanhängern, dann da hinterher gefeiert werden. Und wenn man dann irgendwie mal nachfragt, wieso die sowas gut finden, weil man ja auch offensichtlich sieht, dass diese Pferde fast umfallen und dass sie echt gestresst sind und wirklich verzweifelt, dann sagen die, ja, wieso, aber hinterher ist der immer total kuschelig und total entspannt. Und das ist ja dann ein Zeichen, dass das total gut ist, das Training. Und das ist wirklich erschreckend, wie viel Unwissenheit da ist. Weil was da passiert, ist natürlich einfach eine Reaktion des vegetativen Nervensystems. Also die Pferde werden durch diese Überstellung in einen extremen Stress und richtige Angstsituation gebracht. Das heißt, der Sympathikus, also der Hauptnerv, der Teil des vegetativen Nervensystems, der für Flucht und Kampf zuständig ist, der ist hyperaktiv, weil der wirklich das Pferd um sein Leben und seine Unversehrtheit fürchtet. Und dann ist es eben so, wenn diese angsteinflößende oder stressvolle Situation vorbei ist, dass dann im Gegenzug immer der andere Nerv, der Vagus, total überreagiert. Also in dem gleichen Maß, wie vorher der Stresslevel war, reagiert der andere auf dem gleichen Niveau, um das wieder auszugleichen. Und das führt dann eben zu totaler Müdigkeit, zu völliger Abgeschaltetheit und so. Ich weiß, ich kenne wahrscheinlich viele, die schon mal in so einer Situation, man weiß nicht, einen Unfall hatten oder so, wie kaputt man danach ist oder dass man einen lieben Menschen verloren hat oder so und doll getrauert hat und danach ist man einfach fertig. Und das ist genau das, was passiert. Und das dann mit Entspannung und Kuscheligkeit zu verwechseln, ist einfach schon wieder so ekelhaft und so sadistisch und zynisch, dass ich wirklich könnte den rechts und links was an die Backen hauen, wenn ich nicht so freundlich wäre.
Ja, genau. Deswegen, dann kommen wir gleich noch zum Diagonalen, weil dieses Überstellen, also ich gebe ja viele Kurse und Gymnastikkurse, Grundlage, Innen-Außenstellung. Und ich sage immer, man möchte auf gar keinen Fall den zweiten Zügel sehen, dann ist das Pferd schon überstellt, sondern wir wollen die Schulter bewegen. Und dann, das hatten wir schon im ersten Teil, hast du es einmal ganz kurz angesprochen, die Diagonale beim Pferd ist ja ein Riesenthema. Klassiker, ich longiere ein Jungpferd, ziehe vorne am Kopf, der Kopf kommt rein, die Gruppe driftet raus und das Pferd verliert die Galoppade. Und du hast es ja auch gesagt, glaube ich, aus therapeutischen Ansätzen, dass man oft, wenn das Pferd vorne links ein Problem hat, vielleicht, was es kompensiert, bekommt es hinten rechts ein Problem auf der Diagonalen.
Genau, also das ist so beim Pferd, da gibt es die sogenannten Spiegelgelenke, das sind die Kiefergelenke, sind die Spiegelgelenke von den Kreuzdarmbeingelenken und andersrum. Das Zungenbein ist mit der Schulter verknüpft. Dann haben wir das Genick natürlich, also die ersten beiden Kopfgelenke, die sind direkt sogar mit dem Sacrum, also mit dem Kreuzbein verwachsen. Das heißt, das Genick hat einen großen Einfluss auf die Beweglichkeit der Hinterhand. Und andersrum, wenn das Kreuzbein irgendwas hat, warum es nicht vernünftig sich bewegen kann, dann überträgt sich das auch aufs Genick. Dann der siebte Halswirbel, siebte Halswirbel, wir haben eine direkte Verbindung zu dem Vorderbein, zur Nervenversorgung des Vorderbeines, was auch natürlich die Blut- und andere Versorgung mit inkludiert und was eben, wenn da zum Beispiel Blockierungen oder ECV-Pferde haben, das auch häufig so Verspannungen sind, dann stört das die Nerven und dann also es drückt auf die Nervenscheide und macht eine Irritation und das kann dann zu Stürzen, Stolpern und Sehnenverletzungen führen. Dann die Schulter ist verbunden mit der Hüfte, der Ellbogen mit dem Knie und das Skapalgelenk mit dem Sprunggelenk. Und das ist eben immer diagonal. Also die Pferde kompensieren immer diagonal.
Weil der Klassiker, was man ja wirklich so ganz viel hört, finde ich, ist ISG-Gelenk blockiert, also Kreuzdarmbein, oder?
Ja, das ist deswegen so, also da gibt es, also erstens, das ist ein Gelenk, wo man, wenn man da von einer Blockierung spricht, muss man sich erstmal vorher klar machen, dass es ein Gelenk ist, was einen ganz, ganz minimalen Bewegungsausschlag hat. Das ist zugunsten der Stabilität, also die Hinterhand ist ja das stabilste, robusteste, was das Pferd hat, einfach weil dort der gesamte Schub und die gesamte Kraft erzeugt wird und auf den Rücken übertragen. Und diese Übertragung dieses Schubes findet in besagtem Kreuzdarmbeingelenk statt. Das ist also die Verbindung zwischen der Darmbeinschaufel und dem Kreuzbein. Und dieses Gelenk ist aber auch nur so ein kleines bisschen in den Knochen, so eine Wubbeligkeit, aber das ist kein echtes Socket Joint. Und darum sind eben feste Bänder und Muskeln, die das alles so an ihrem Platz halten. Wenn Pferde zu früh zu doll gefordert oder überfordert werden im Wachstum, dann führt das immer zu Schäden in diesen Strukturen. Es führt zu knöchernen Zubildungen Und es führt leider sehr, sehr häufig auch dazu, dass das Becken von unten in der Symphyse nicht zuwächst oder schief zuwächst. Und dann haben wir häufig auch diese Beckenschiefstände, wo man dann sagt, ja, angeboren ist es natürlich nicht, sondern es ist meistens fast immer eine Folge von zu früh zu viel. Und das Schlimme ist, man muss sich das dann so vorstellen, das Becken ist eben nicht richtig verwachsen unten, das heißt, es ist nicht stabil. Das heißt, die Darmeinschaufeln, die hier oben im Kreuzband ankommen, sind auch nicht stabil. Ja. Und das ist natürlich eine ständige Über- und Fehlbelastung, die da stattfindet. Und das ist der Grund, warum man da in dem Bereich so viel und so häufig sogenannte Blockierungen findet oder auch Entzündungen und da auch eben dann sehr häufig dran gespritzt wird. Es ist wie diese Symphysengeschichte, die findet man nicht am lebendigen Pferd, die findet man erst, wenn man die Pferde dann auseinandernimmt. Aber das ist leider sehr, sehr viel häufiger so, als man denkt. Und deswegen
aber ein, ja. So simpel gesagt sagen, dass die Hinterhand der Motor ist.
Ja.
Und der Kopf ist die Balancestange. Was ist dann die Schulter?
Der Kopf nicht, aber der Hals ist die Balancestange. Der Kopf ist sozusagen der Richtungsgeber, der Hals ist die Balancierstange und die Hinterhand ist der Motor, der wirklich ja auch extreme Kräfte da irgendwie freisetzt.
Ja.
Die Vorhand ist sozusagen das schnelle, agile Tool, was es braucht, um eben sich so toll bewegen zu können, wie man das als Pferd kann.
Okay, ja, spannend. Ja, deswegen, ich sage immer ganz simpel, wenn du vorne ziehst, geht der Motor aus. Also wenn du möchtest, dass das Pferd läuft, mach mal die Hand vor, lass mal den Zügel lang und lass das Pferd mal in Ruhe. Mittlerweile übertreibe ich sogar, muss ja leider extrem sprechen und sag, schmeiß den Zügel weg, weil die Leute wollen angaloppieren und das Erste, was sie tun, ist ziehen, dem Pferd die Tür zu machen.
Ja, es ist erstaunlich, aber das kenne ich auch. Deswegen sage ich auch immer, wenn man ein bisschen reiten kann, dann sollte man sofort versuchen, dass man an seiner Zügelunabhängigkeit reitet. Also, dass man den wirklich weglässt und dass man alles ohne Zügel reiten kann. Wenn das dann gelingt, dann kann man ihn ja auch wieder anfassen. Aber dann benutzt man ihn nicht mehr als alleiniges Kontrollinstrument und man hat nicht diese Versuchung, sich da ständig dran festzuhalten.
Ja, bin ich ganz bei dir. Also, das ist meine große Intention, dass die Leute weniger ihre Pferde stören oder sie mal ordentlich einrahmen und einmal durchreiten und rundreiten oder sie in Ruhe lassen. Aber die meisten müssen sie erstmal in Ruhe lassen und nur sich ein bisschen um Lenkung und Tempo kümmern, dann sind sie schon gut unterwegs. Und mich stört es immer unheimlich, dass der Reflex des Reiters immer die Hand ist. Also zum Beispiel unsere Westernpferde sind ja eher triebig. Das heißt, du galoppierst die, dann atmest du aus, setzt dich ein, dann parieren 80% von selber sofort durch. Da gibt es überhaupt keinen Grund, vorne am Zügel zu ziehen. Aber bei so vielen Menschen ist es leider der Reflex, trotzdem einmal zu ziehen und das Pferd vorne zu stören. Und das ist wirklich eine große Message an alle. Schaut mal bitte, ob ihr die Übergänge nach oben und unten an sich zügelunabhängig reiten könnt. Also das Pferd mal nicht stören.
Ja, sowieso. Das ist ja auch mein Motto, nicht am Pferd arbeiten, sondern an sich selber. Also das Pferd reagiert ja nur auf das, was wir da oben machen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir an uns und unserem Können arbeiten und unserer Körperbeherrschung und nicht die ganze Zeit am Pferd rummanipulieren. Abgesehen davon, ja, also wenn man am Zügel zieht, dann überträgt sich das über die Kiefergelenke auf jeden Fall auch aufs Kreuzdarmengelenk und unterbricht damit die Übertragung des Schwunges und Schubes auf den Rücken. Und so sieht es dann ja auch aus.
Das ist doch ein schöner Satz. Das ist ja super. Den können sich alle mal merken. Und das nächste Thema, Unterkiefer. Ich persönlich reite nicht mit Sperrhalfter und Sperrriemen. Ist ja ein Riesenthema. Meine Jungen reite ich in der Wassertrense und die machen auch mal kurz das Maul auf, wenn ich die durchstelle, aber die machen es auch wieder zu. Und generell haben meine Pferde die Mäuler zu, weil ich von der Hand natürlich immer mehr wegkomme. Das ist aber am Anfang aber kurz der Reflex. Also ich nehme die langsam und weich auf und warte kurz, bis sie auch weich bleiben, den Unterkiefer entspannen. Und löst dann den Zügel wieder auf, also komplett gar keinen Zügeldruck mehr, um positives Feedback zu geben. Was ist dein Thema dazu, zum Unterkiefer, Sperrhalfter etc.?
Ich benutze auch keins. Mein Nasenriemen, also das normale Reithalfter, ist bei mir so lose, dass man literally so viel Hand dazwischen stellen kann auf dem Nasenbein. Also es ist eigentlich Dekoration. Ich könnte es genauso gut weglassen. Ich finde es einfach hübsch. Also das ist wirklich nur Optik. Also ansonsten, nee, auf keinen Fall. Weil, wie gesagt, wenn man ein durchlässiges, losgelassenes Pferd haben möchte, dann muss man ihm erlauben, sich in seinem natürlichen Bewegungsablauf zu bewegen. Alles, was wir versuchen, in das Pferd reinzudressieren oder durch was auch immer für Druck und Zwang dort hervorzurufen, ist für das Pferd schädlich und sieht auch dann am Ende nicht losgelassen und durchlässig aus, fühlt sich vor allen Dingen auch gar nicht so an, sondern ist eben diese Dressur, die man heute sieht, also echte Dressur im Sinne von mit welchen Methoden auch immer da rein dressiert. So, und für mich gibt es überhaupt keinen Grund, einen Sperrhalfter zu benutzen, also brauche ich einfach nicht. Ich finde, also auch diese ganze Argumentation, dass das Gebiss würde da irgendwie ruhiger liegen und so, das ist einfach dummes Zeug in meinem Universum. Braucht man sowas nicht. Es ist ein Stück Equipment, was es dem Pferd unangenehmer macht. Mindestens manchmal, wenn die das da richtig festziehen, dann tut es dem auch weh, schränkt die Luftzufuhr ein. Es ist einfach, und es macht eben den Kiefer unbeweglich. Und das wollen wir gar nicht. Wir wollen einen lockeren Unterkiefer haben. Wir wollen, dass das Pferd den so entspannt wie möglich bewegen kann, damit es sich insgesamt entspannt. Alles, was an Spannung im Kopf entsteht, überträgt sich auf den gesamten Körper. Ich will nicht auf so einem Roboter, so einem angespannten Roboter reiten. Und abgesehen davon geht das Pferd daran ja auch kaputt. Mhm. Muskeln können nur arbeiten und gesund bleiben, wenn sie immer zwischen End- und Anspannung wechseln können. Das ist auch das, das verstehen ganz viele Leute nicht, woraus die Kraft eines Muskels entsteht. Die entsteht nicht, weil der sich kontrahiert und da so bleibt, sondern die entsteht in der Phase dazwischen. Also der geht in seine neutrale Position und spannt sich daraus wieder, verkürzt sich daraus wieder. Das ist die Kraft, die ein Muskel ausmacht. Das heißt, wenn wir dem Pferd ständig irgendwas zuschnallen und es in seinen natürlichen Bewegungen stören, dann wird es kompensieren müssen und es wird immer zu Verspannungen führen. Und damit haben wir Kraftverlust, wir haben definitiv Verschleiß, weil es eben zu 100% überall Fehlbelastung und Überbelastung kommt. Und wir haben kein lockeres Pferd und schon gar keins, was sich wohlfühlt und gesund ist. Hm.
Da habe ich gleich noch eine Frage. Thema Training, also unabhängig von Sport oder Freizeitreiter. Man hört ja immer, ja, ich gymnastiziere jetzt ein bisschen und dann kann ich den irgendwann versammeln. Finde ich einen schwierigen Begriff, versammeln allein schon. Weil versammeln heißt ja Schub in Tragkraft umwandeln. Und das dauert mindestens 24 Monate Training, also 18 bis 24 Monate. Und das heißt fünfmal die Woche ausreiten, longieren, whatever. Also ich glaube, da ist total falsch eingeschätzt, wie lang dieser Weg zur richtigen Kraft und Balance und Gymnastizierung ist. Was sagst du dazu?
Also ich sage dazu, das dauert mindestens 7 Jahre und nicht 24 Monate, wenn man das pferdeschonend und vernünftig machen will. Es ist auch, geht auch nicht darum, dass man die Pferde fünfmal die Woche reitet, sondern es geht darum, dass, wenn man sie reitet, und das reicht absolut, wenn man das dreimal die Woche tut, dass man das dann vernünftig macht. Wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass die Pferde zwischendurch Entspannung und Freizeit haben, weil das eben zur Regeneration beiträgt. So muss man jetzt, kann natürlich auch häufiger reiten, kommt auch an, wie gut das schon konditioniert ist und wie alt. Ich würde ein junges Pferd, also meiner ist ja jetzt erst 5, den reite ich nicht mehr als 3-mal die Woche, weil ich ja weiß, welche Knochen alle noch im Wachstum sind. Und ich hoffe die ganze Zeit, also weil er war ja 3-jährig schon ziemlich geschrubbt, als ich den bekommen habe, und hoffe, dass die da nicht zu viel Schaden angerichtet haben, ganz ehrlich, weil das ist wirklich, das kann man nie wieder gut machen. Und also die psychischen Schäden habe ich jetzt soweit ganz gut heilen können, aber körperlich ist das die Frage, mal gucken.
Dann Ausgleichstraining, Riesenthema bei mir, also ich persönlich bin ja aktiver Sportreiter noch, aber du bist herzlich eingeladen, wenn du mal in der Nähe bist, vorbeizukommen. Also wir haben einen großen Hof und bei uns lebt jedes Pferd gleich, egal ob Sport oder Freizeitpferd. Die stehen zusammen auf der Weide. Ich gehe ausreiten, ich nehme die als Handpferd mit ins Gelände, ich mache Cavaletti-Arbeit, Kappzaumarbeit, Roundpen-Arbeit, weil ich ganz klar der Überzeugung bin, dass das Pferd vielseitig ausgebildet werden muss und soll. Und wir wohnen im Bergischen, Berg hoch, Berg runter gehen. Und dann haben die auch mindestens 1-2 Mal die Woche sattelfrei bei mir. Das heißt, ich nehme die dann als Handpferd mit, große Linien mit ins Gelände. Das andere Reitpferd lernt, ein Handpferd mitzunehmen, bisschen Cowboy-Style. Mhm. Die gehen Berg hoch, Berg runter. Wir haben keine Führanlage. Das ist ja meine natürliche Führanlage. Heute Morgen war ich schon am Reitplatz mit 2 jungen Stuten. Die dürfen flitzen. Die habe ich warm gemacht. Wir haben 40, 70er Reitplatz ohne Ecken. Und dann durften die mal Spaß haben. Und die sind gerannt. Also die hatten richtig Spaß. Die sind gelaufen. Herz-Kreislauf-System beansprucht. Den Brustpump aufgemacht. Am Ende haben sie abgeschnauft, abgekaut, den Hals fallen lassen. Und ich persönlich bin ein großer Fan von diesem vielseitigen Training, wo manche sagen, boah, als Sportreiter musst du mehr in der Halle trainieren. Und finde ich, muss ich nicht, weil es hebt nicht die Motivation für mich und für mein Pferd.
Nee, vor allen Dingen ist dieses ständige Wiederholen von bestimmten Bewegungsabläufen natürlich alles andere als produktiv. Ich kann auch nur empfehlen, so abwechslungsreich wie möglich. Also ich mache das ja auch. Ich mache ja auch echtes Polizeipferdetraining mit meinen Pferden, einfach auch, um sie mutiger zu machen und damit nicht so häufig in die Situation zu geraten, dass sie sich so anspannen müssen. Das war sehr lustig, neulich wollte der Verlag ein Covershooting machen und da haben sie mit allen Mitteln versucht, mein Pferd da irgendwie munter gucken zu lassen. Es war aber nicht möglich, weil er sich wohl gar nichts mehr fürchtet. Außer vor Fasanen oder irgendwelchen anderen Dingen natürlich. Aber das, so sowas mache ich. Ich gehe so viel wie möglich ins Gelände. Ich gehe mit den Pferden schwimmen. Ich reite am Strand, ich reite im Wald, ich reite bergauf, bergab. Handpferd zum Beispiel übe ich auch, also jetzt nicht mit dem Fünfjährigen, aber später. Mhm. Springen, Dressur, freilaufen lassen, Bodenarbeit bedeutet für mich übrigens, mit dem Pferd zusammen, ohne zu reiten, etwas zu tun. Das kann auch spazierengehen sein oder einfach so ein bisschen Freiarbeit, die sozusagen longieren ohne Longe und sowas. Ja.
Ja, weil es ist einfach auch im Gelände bei uns ausreiten, das ist richtig gut auch für die Koordination. Wir haben einen ziemlich doofen Weg, der ist recht grasig und hat auch so ein paar Stufen, aber da lernen die mal richtig, sich auf die Hintern zu setzen. Ich lasse sie lang, dass sie gucken können und deswegen habe ich auch nie Probleme im Gelände, auch wenn da mal ein bisschen eine Welle ist im Schritttrab oder glaube ich, lasse sie einfach lang, dann kann das Pferd sich ausbalancieren, das hat vier Füße, dann ist das kein Thema. Das ist immer ein Problem, wenn ich am Pferd rumziehe und das Pferd in der Balance störe, ne?
Genau, und übrigens das Allerbeste, was ich mache, das darf, ich hoffe, es hört jetzt nicht irgendein Waldbesitzer, reite querfeld ein durch den Wald. Also über alles, was da liegt. Das ist ja meistens relativ tiefer Boden dann, also wo eben Gestrüpp und alte Baumstämme und so weiter da rumliegen. Und, also es gibt nichts Besseres. Das haben wir mit meiner Großmutter früher schon immer gemacht, also da im eigenen Wald natürlich. Und das ist das Allerbeste, weil die Propriozeption, also die ganze Steuerung von Gehirn zu Muskeln und Bewegungsumsetzung dadurch eben wahnsinnig gut geschult wird und die Tiefenmuskulatur, die man sonst beim Reiten gar nicht anspricht. Mhm. Das heißt, einfach nur draufsitzen, Zügel lang lassen, sich davon verabschieden, dass man ein Pferd auffangen kann, wenn man am Zügel zieht. Also wenn das Pferd hinfällt, dann fällt es hin, um es auch einmal ganz klar zu sagen. Deswegen, man kann die Pferde bitte einfach in Ruhe lassen und sie einfach ihren Weg finden lassen. So. Und da übrigens auch wichtig, vielleicht einfach ab und zu mal dann doch mehr dem Pferd zuhören, als darauf zu bestehen, genau da lang reiten zu wollen. Kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass die Pferde mir da schon häufiger den Hals gerettet haben, weil da zum Beispiel ein Moorloch war oder irgendwas anderes nicht Günstiges.
Ja, zum Beispiel, wenn es gemäht ist und es ist trocken, galoppiere ich auch mal über Weiden, sonst natürlich nicht, klar, wie die Bauern. Und da hat letztens eine Kundin zu mir gesagt, hast du keine Angst, dass sie in ein Loch treten? Und ich bin jetzt 40, ich mache das mein Leben lang und habe noch nie darüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich hatte witzigerweise das gleiche Erlebnis auf der Stoppel, also wo ich dann eben auch gerne mal richtig Vollgas gebe. Mhm. Und dann fragte mich die eine ganz entsetzt, ob ich denn vorher genau die Spur einmal runtergeritten sei und geguckt hätte, ob da irgendwelche Löcher sind. Ich so, habe ich noch nie gemacht. Aber es ist wahrscheinlich ist das total schlau, aber ich habe das wirklich noch nie gemacht. Ich bin schon durch den afrikanischen Busch geschrubbt und da sind wirklich große Löcher von den Erdschweinen und so. Aber die meisten Pferde springen rechtzeitig ab.
Genau, tatsächlich regeln die das, wenn man sie nicht stört. Ne? Da sind wir wieder. Dann finde ich Riesenthema, egal ob beim Reiten oder beim Longieren oder bei der Roundpen-Arbeit, ich sage immer liebevoll die 3-4 A's, das heißt aufwärmen, abschnauben, abkauen, abstrecken. Und alle meine Reitpferde schnauben ab, vielleicht, also mir ist das sehr wichtig, vielleicht willst du mal ein paar Worte dazu sagen, warum sind das so wichtige Anzeichen im Training?
Also abschnauben ist erstmal deswegen super wichtig, also ganz wirklich sehr, sehr wichtig, und zwar damit meine ich abschnauben, nicht hektisches Pusten oder keuchen, weil man irgendwie eigentlich eine Staublunge hat oder so, sondern ein richtiges entspanntes Abschnauben. Das geht dann, wenn man, das merkt man daran, dass die Pferde auch immer so ein bisschen noch den Hals dabei fallen lassen. Also man merkt, dass es eine richtige Ausatmung ist. Das ist deswegen so wichtig, weil es tatsächlich eine Menge darüber aussagt, in welchem mentalen Zustand das Pferd sich befindet. Und ein Pferd, was abschnaubt, reell abschnaubt, ist dabei oder bereits schon im Zustand der Entspannung und sich loszulassen. So. Und das ist nun mal die absolute Grundvoraussetzung für jede Arbeit mit dem Pferd. Für mich. Also ich finde, die Skala der Ausbildung ist falsch sortiert. Für mich steht an Punkt 1 Losgelassenheit. Innere und äußere Losgelassenheit, also mental und körperlich. Und das ist ja gleichbedeutend mit Entspannung, also mit positiver Entspannung. Das heißt nicht, dass sie da durch die Halle schlabbern sollen, aber dass erst einmal diese grundsätzliche, richtig, dieses einmal da ist. So. Und dafür ist Abschnauben eben unverzichtbar. Pferde, die nicht abschnauben, mit denen stimmt was nicht.
Sehe ich genauso. Also, was sagst du zum Thema Abkauen? Man hat das ja ganz oft so, wenn man merkt, die dürfen durchparieren oder eine neue Übung machen, dann hält man anderen, kauen die ab.
Darauf habe ich ehrlich gesagt noch überhaupt nie geachtet.
Okay,
ja, tatsächlich. Das mache ich mal, ich achte mal darauf. Also das ist interessant. Also das kenne ich von Behandlungen natürlich, also dass die da dann ganz doll abkauen. Ja. Aber also für mich ist es, die kauen halt, während ich mit ihnen arbeite, da fangen sie dann an zu kauen und das ist für mich ein gutes Zeichen.
Ja.
Aber ja, übrigens auch gebisslos, nicht? Also das hat mit dem Gebiss nichts zu tun. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie die ganze Zeit da an dem Gebiss rumfummel und damit dann manipuliere, dass die anfangen zu kauen. Das ist nicht reell, sondern es ist eine Reaktion auf Verarbeiten von Informationen, glaube ich, und auch ein bisschen Zeichen von Losgelassenheit. Ja.
Genau, also ich sage immer, ich trainiere über Belohnung. Belohnung ist langer Zügel oder durchparieren. Wenn ich das vielleicht so ein bisschen, ich mache gerne Stangengymnastik auch unter dem Sattel. Und wenn die dann eine Trabstange super gemacht haben, kriegen die sofort einen langen Zügel und am langen Zügel pariere ich dann einen Schritt durch, eine große Belohnung. Und dann merkt man ganz oft, dass die Pferde so abkauen. So nachdem ich, ach, das war gut, habe ich verstanden, jetzt kriege ich meine Pause. Ne? Und dieses Abstrecken finde ich halt auch. Und das sind so diese Arts, die mir sehr wichtig sind im normalen Training, aber im Idealfall halt auch ohne Reiter, ohne Gebiss, dass das Pferd wirklich losgelassen ist, entspannt ist und durchschwingt.
Genau, ja.
Ja, super, sehr schön. Ja, ich gucke gerade mal auf mein Zettelchen hier. Wir sind ja schon sehr gut. Jetzt ist natürlich die Frage, ich bin da ganz ehrlich, ich finde es toll, dass du so kritisch bist. Ich bin ja Westernreiter. Wir haben alle unsere Problemchen, jede Reitweise. Es gibt überall gute und schlechte. Ich finde es wichtig, dass man zeigt, dass es anders geht. Ich persönlich bin auch der Meinung, wenn man Zeit und Talent hat, kann man auch im Sport erfolgreich reiten, ohne die Pferde quälen zu müssen. Aber man braucht halt Zeit und Talent. Und auch da, eine schöne Geschichte, wir hatten eine ganz tolle, ich habe meine Top-Kundin, Europameisterin, alles, haben wir ein Jungpferd gekauft, vierjährig auf dem ersten Turnier, haben wir so Jungpferdeklassen, auf dem ersten Turnier haben wir gemerkt, der ist überfordert, der hat noch nichts gemacht, also der hat nicht gebockt oder so, aber der war sehr fest vorne, war angespannt und dann haben wir den vom Turnier auf die Weide gefahren, 4 Monate, hat er Pause bekommen und dann haben wir den im Herbst wieder locker angeschoben und haben ihm die Zeit gegeben, sehr großrahmiges Pferd und der ist 5- und 6-jährig Deutscher und Europameister geworden. Also wenn man ihnen Zeit gibt, es funktioniert und es lohnt sich auch Zeit zu investieren und es ist auch die Verantwortung, gerade von Sportreitern, finde ich, hinzufühlen, warum entzieht sich mein Pferd, warum hat mein Pferd ein Problem, ne? Warum kaut es, warum schlägt es mit dem Schweif, warum klemmt es, warum rennt es, das sind ja immer Anzeichen für Überforderungen und dann bringt es nichts, was ja deine Meinung ist, was auch vollkommen richtig ist, den Druck zu erhöhen, sondern hinzufühlen, wie kann ich dem Pferd helfen. Und ich persönlich reite mit Sporen, aber nicht zum Treiben. Also ich reite erst mit Sporen, wenn es mir um das Rundreiten geht. Wir reiten ja am durchhängenden Zügel am Ende. Und um dann das Pferd um den inneren Schenkel zu biegen oder so, ich reite mit stumpfen Sporen. Und auch ein Vorteil im Westernreiten, Vorurteil, die Rädchensporen sind scharf. Ich habe ganz stumpfe Rädchensporen und das Rädchen gibt ja nach. Im Endeffekt sind die stumpfer wie die normalen Sporen, die pieksen. Und ich finde immer, die Dosis macht das Gift, wenn man so sagen möchte. Und wenn man das ordentlich einsetzt und nicht als Problemlöser, finde ich das auch legitim. Aber man darf es natürlich wirklich nicht zu früh machen.
Ja, also ich versuche halt, meine Pferde so zu trainieren, dass ich durch Anspannung meines Unterschenkels und meiner eigenen Körperspannung dieses, was du gerade gesagt hast, dieses Bauch wegnehmen und rund werden, zu erreichen, weil ich einfach inzwischen so weit bin, also ich bin früher auch mal mit Sporen geritten, aber Inzwischen ist es tatsächlich so, ich weiß einfach inzwischen so viel über Pferde und wie sensibel die wirklich sind. Und ich habe auch durch diese ganzen, ehrlich gesagt, diese Sektionen, die ich da gemacht habe, dass, wenn man das dann so sieht, was da wirklich entsteht im Pferd, dann ist das schon nochmal eine andere Nummer. Und man denkt einfach nochmal anders drüber nach. Also jedenfalls, wenn man die Tiere wirklich liebt, und auch die vielen Pferde, die ich gesehen habe, die einfach psychisch so kaputt waren. Also diese armen, traumatisierten Seelen, die einfach von Menschen zerstört wurden und denen sämtliches Leben einfach abgesprochen wurde, also sämtliches Pferdsein. Und die unter chronischen Schmerzen leiden und so weiter. Also das sind alles so Sachen, was bei mir dazu geführt hat, dass ich halt heute es nicht mehr mit mir vereinbaren kann, ein Stück Metall in den Bauch meines Pferdes zu stechen. Ob kurz oder lang oder wenig oder doll, ist da für mich eigentlich vollkommen irrelevant. Also es ist sogar so, dass ich an manchen Tagen ein schlechtes Gewissen habe, die Wassertrense zu benutzen. Nun ist mein Pferd noch nicht so weit ausgebildet, dass ich den ohne alles reiten kann, aber das wäre tatsächlich für mich total das erklärte Ziel. Ich weiß, klingt jetzt voll Wendy, aber ich habe auch, also zum Beispiel, wenn es sowas gäbe wie Turniere für ohne Zaumzeug oder ohne Sporen reiten oder sowas, dann wäre ich wahrscheinlich auch wieder dabei, weil ich bin immer gerne Turniere geritten. Also mir hat das wirklich Spaß gemacht und ich kann es auch total verstehen, dass es dir Spaß macht und ich habe auch überhaupt nichts gegen Turnierreiterei, also wirklich nicht. Ich finde, es ist genauso schlimm, wenn ein Freizeitreiter sein Pferd malträtiert, als wenn ein Sportreiter es übertreibt. Also das ist, oder komische Methoden benutzt. Das machen die Freizeitreiter auch. Nicht? Und das, also deswegen ist es nicht Reitweise oder Hobbyreiter oder Sportreiter oder sowas jetzt gut oder böse ist. So kann man das nicht sagen. Es geht um gutes, pferdefreundliches, pferdegerechtes Reiten und Umgang und Haltung. Und das ist eigentlich vollkommen egal, in welcher Form, ob es Kutschefahren ist oder Westernreiten oder Turnierreiten oder Freizeitreiten oder was auch immer.
Hast du denn mal, wir reiten ja auch viel im Heckemoor, also gebisslos, dürfen wir sogar auch im Sport, Junge und Alte. Hast du das mal probiert?
Ja, aber Heckemoor ist mir auch schon wieder zu viel. Also das Nasenbein des Pferdes ist ja sehr, sehr, sehr empfindlich. Mhm. Und beim Hackamore ist es auch schon wieder so, dass mit den Aufzügen, dass man
Nee, kein mechanisches. Ne?
Wir reiten du meinst also, mit...
Wie die Cowboys, das, also mechanische
Hackamore. Ist das nicht... Also ohne Hebel.
Genau, ohne Hebel. Einfach nur Nasen, aber die Zügel sind unten unterm Kiefer und dementsprechend hat man nicht so viel rechts, links, wie zum Beispiel beim Glücksrad. Ne? Also das normale Western Hackamore nennt man das. Also, oder Bosal ist das Nasenteil. Und das ist komplett gebisslos.
Ist das das, wo nur ein, also wo du quasi beide Zügel hier unten
im Knoten hast? Genau, unterm Kiefer sind die, genau. Nicht rechts.
Das habe ich noch nicht ausprobiert, das könnte ich eigentlich mal machen.
Das ist ein bisschen schwieriger, wie zum Beispiel ein Glücksrad. Wenn man das Glücksrad normal einhängt, wäre es ja auch ohne Hebel.
Weil dann kannst du ja auch mit dem Halfter reiten.
Genau, hat rechts, links, ne, und das Heckemoor. Und da gibt es einfach Pferde, die sind gut von der Nase, die sind fein im Heckemoor. Es gibt Pferde, die legen sich da mit 500 Kilo rein. Ne? Also, aber das ist einfach eine schöne Sache. Und wir reiten zum Beispiel unsere Jungpferde auch dann im Sport möglichst gebisslos, ist das Ziel natürlich. Und das ist einfach eine schöne Sache. Und wir dürfen sogar auch in einem Verband die alten Pferde auf der DM, also die Senior-Pferde, die sind bei uns ab 7-jährig, die wir einhändig vorstellen müssen, dürfen wir sogar einhändig gebisslos vorstellen, was natürlich eine hohe Kunst ist dann.
Ne? Mhm, aber das natürlich, sowas macht dann wieder Spaß, weil dann ist das wirklich was, worauf es Freude macht, hinzutrainieren und wo man eben wirklich auch Können zeigen muss. Und das finde ich, das ist schön. Also wenn es um reiterliches Können geht, dann finde ich Turnierreiten total interessant und wirklich eine coole Sache, weil man sich einfach mit anderen vergleichen kann, weil man eine Bewertung bekommt, realistisch, wo man steht und so. Und weil es Spaß macht zu gewinnen. Also ich meine, das macht ja, glaube ich, jedem Spaß.
Ja, mir macht an die Entwicklung oder, Spaß, diesen Weg zu gehen.
Genau, aber das meine ich, also diese Entwicklung, aber sich dann eben auch irgendwie öffentlich dann das Ergebnis mal abzuholen, nicht? Also die Entwicklung kannst du ja auch haben, ohne Turniere zu reiten.
Das stimmt.
Deswegen, also das ist auch das, was für mich heute eben ist. Also ich finde die tägliche Arbeit mit dem Pferd und die Entwicklung, die sich da so zeigt und die man selber quasi mitformt, das ist für mich das, was es so schön und interessant macht. Und
perfekt. So, dann kommen wir zu den großen Abschlussfragen. Frage 1, wie würdest du dir leben, wenn du ein Pferd wärst?
So wie mein Pferd in Afrika.
Und wie lebt das?
Der lebt auf einer 8 Hektar großen Farm mit Springböcken und Perlwienern und ganz vielen anderen Pferden in einer Herde und hat ganzjährig schönstes Gras und schönstes Wetter und riesige Eukalyptusbäume, unter denen er chillen kann, und einen eigenen See zum Schwimmen.
Das ist, glaube ich, etwas
schwer. Das ist schwer zu toppen.
Sehr schön. Dann die ganz große Abschlussfrage. Also, was bedeutet für dich Horsemanship?
Also, meine Definition von Horsemanship ist, pferdefreundlich zu sein, also ein echter Freund des Pferdes zu sein und ihm nichts zuzufügen, was Schmerz oder Schaden oder so ist. Wenn ich das sage, dann meine ich nicht damit, dass ich füge Pferden auch Schmerzen zu, wenn ich den Blut abnehme oder eine Spritze gebe, gar keine Frage. Das meine ich nicht. Ich meine im Umgang und im Reiten unnötigerweise. Ja, Pferdefreundlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, die wirklich auch die Verantwortung zu übernehmen, also für das eigene Verhalten, für das Wohl des Pferdes und das Pferd zu beschützen.
Okay, super, gut. Das war's, vielen Dank.
Gerne.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.